Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal mit was ganz Besonderem. Auf der anderen Seite sitzt nämlich der liebe Andreas. Aber Andreas kann sich auch selbst vorstellen, weil du bist ja auch schon öfters mal vor der Kamera gewesen oder wie man bei dir im Hintergrund auch sieht, auch vor größeren Mengen.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Triembacher im 007-Style. Und ja, was mache ich? Wo komme ich her? Was kann man bei mir haben? Jo, ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald, aus einem ganz kleinen Dorf und da hat mich irgendwann verbannt, weil man gesagt hat, du bist ein komischer Vogel, exotischer. Wir können hier nichts mit dir anfangen. Dann hat mich es nach Karlsruhe verschlagen und ich arbeite seit 1988 in der Fitnessbranche als Ernährungsberater, als Personal Trainer. In den letzten 5 Jahren kam noch der Mentalcoach dazu, der Lifecoach dazu und der Burnout-Resilienztrainer. So habe ich eine komplette Ebene, wo ich auf 4 Stufen für die Gesundheit des Menschen sorge. Und vor 4 Jahren kam dazu, dass ich bei Dirk Kräuter auf der Bühne verantwortlich bin für den sogenannten Mr. T Wake-Up Call. Das heißt, die Leute sitzen da in einer dunklen Halle. Und irgendwann geht die Aufmerksamkeitsspanne runter und dann bin ich derjenige, der Mann in Rot, der dann die Bühne stürmt und 10 Minuten die Menschen ordentlich wachrüttelt. Jo, das bin ich.
Cool, animiert, ja. In meinem Podcast, Andreas, erzähle ich am Anfang oder am Ende immer die jeweiligen, was haben Leute privat mit Daten zu tun. Und ich glaube, du bist ja derjenige, der eher die private Seite eines Businessmenschen betreut oder eines Businesses betreut, nämlich die Daten über das Körper, über den Körper selbst oder über die Gesundheit selbst. Beschäftigst du dich, wenn du, und du hast ja definitiv viele Kunden, einen Kunden bekommst, erstmal mit welchen Daten denn überhaupt? Und beschäftigst du dich da mit Daten?
Ja, das Erste, was ich natürlich bekomme, ist, dass mein Mitarbeiter, der liebe Ben, der sogenannte Setter, mir natürlich Informationen zuspielt. Und dann gehe ich erstmal rein und gebe bei Google in die Suchoption mal ein, wer ist das denn überhaupt? Da wird erstmal geschnüffelt, 5 bis 10 Minuten, findet man von dem Menschen auch was. In der Regel findest du ja relativ schnell, entweder vom Namen oder auch von der Webseite, was da ist, findest du natürlich den Menschen. Das ist immer das allererste, was ich mache. Ich glaube, da bin ich einer der wenigen. Ich drücke auf Bilder. Ich suche in der Regel erstmal nach Bilder, weil Bilder sprechen für mich eine ganz eigene Sprache, denn Bilder sind ja oft eine Mischung zwischen professionell gemachten Bildern vom Fotografen, wo der Mensch gestellt wird, wo der Fotograf sagt, stell dich so und so hin. Und dann findest du ganz viel Bilder aus Schnappschuss, aus einer Veranstaltung oder sonst irgendwas. Und da ich gut Bildsprache lesen kann und auch Körpersprache, habe ich dann relativ schnell anhand des Bildes ein Bild von diesem Menschen. Und wenn ich mir die Bilder eingucke, wenn es welche gibt, dann gehe ich in die Daten rein, schaue mir die Webseite an, schaue mir seine Social-Media-Auftritte an und dann habe ich relativ schnell von diesen Menschen ein Persönlichkeitsprofil. Das ist das Erste, was ich mache. Das Nächste, was dann kommt, wenn es zu einer Zusammenarbeit kommt, was in 95% aller Fälle so ist, dann bekomme ich von den Menschen einen Anamnesebogen und ein Ernährungsprotokoll. Anamnesebogen, da sind schon die nötigen Daten schon drin, die ich brauche. Da ist alles erfasst, was man so in den letzten 20 Jahren betrieben hat zum Thema Gesundheit, Ernährung, Bewegung. Und dann der Ernährungsprotokoll spricht dann seine eigene Sprache, wo man ganz genau weiß, aha, jetzt weiß ich natürlich auch, wo ich im Bereich der Ernährung anpacken sollte, wo ich da die Mehrwerte liefere, genauso natürlich auch Körpergröße, Verhältnisgewicht. Und dann steht noch im Anamnesebogen ein wirklich wichtiger Satz drin, was wünschst du dir? Und da, was da drin steht, das ergibt natürlich für mich sofort auch den Zielfokus, wo möchte der Mensch hinkommen? Und das sind die Daten, die ich von Anfang an erfasse.
Es ist spannend. In meinem ersten Buch habe ich so ein bisschen was über Triathlon und wir hatten uns ja zu dem Thema auch schon mal ein bisschen ausgetauscht gehabt. Ich glaube, man kann ja, es, man kann es nicht wie beim Auto, und da bist du ja noch viel mehr Experte als ich versuche jetzt eine Analogie zu finden, es ist ja nicht immer gleich gebaut. Auch beim Auto ist es, glaube ich, so, wenn du ein Auto bekommst, ist die PS-Zahl nachdem es rauskommt, immer unterschiedlich. Und so ist ja auch ein Mensch unterschiedlich. Du kannst ja nicht angucken und sagen, ja, der Jonas ist 1,80 groß, wiegt 70 Kilo, das ist ideal. Vielleicht ist auch 80 Kilo für mich ideal, oder? Also je nachdem, was ich auch alles machen will, sozusagen ja. Das Ziel und wo will man hin?
Ja, das ist natürlich einmal, gibt es natürlich Wunschziele, was die Menschen haben. Und dann gibt es natürlich auch machbare Ziele, umsetzbare Ziele. Der Wunsch, was manche Menschen haben, muss jetzt nicht unbedingt mit der Realität vereinbar sein. Das ist natürlich auch dann eben, da kommen dann immer meine über 30 Jahre Berufserfahrung zum Tragen, dass ich natürlich erstmal auch hinter die Kulissen schaue. Ist dieses Ziel für die Person, die da vor mir sitzt, die mir die Daten gibt, wo ich dann letztendlich auch oft Bilder kriege, also wenn es eine reine Online-Beratung ist, bekomme ich auch Bilder von der Person in der Badehose, in Unterwäsche. So, und jetzt hauen wir mal ein krasses Beispiel raus. Da meldet sich eine Frau, die ist 1,70 Meter groß, hat eine sehr weibliche Figur mit einer etwas auftragenden Hüfte, schön weiblich, und die möchte dann aussehen wie eine Ballerina. So, das sind natürlich die Sachen, die nicht funktionieren, die natürlich auch dann klar kommuniziert werden. Und man muss auch immer auch die, oder ich gucke immer die Wünsche an. Und jetzt sind diese Wünsche vereinbar mit dem Beruf, mit dem sozialen Umfeld, mit der Familie. Geht es überhaupt? Denn was ich nicht mache, ich werde niemals oder werde ich auch niemals machen, habe ich noch nie gemacht, den Menschen ein Bild vorspielen, was sie erreichen könnten, was von vornherein zum Scheidungsurteil ist. Denn das wäre natürlich eine Forderung, die ich unterstütze von der Person, die nicht machbar ist. Dann habe ich letztendlich einen frustrierten Menschen. Und das gehört nicht meine Beratung. Aus diesem Grund habe ich auch die Ausbildung gemacht zum Mentaltrainer, Motivationstrainer, weil da kommen diese Geschichten ganz klar dran, dass du natürlich auch für den Menschen das passende Motivationsmodell findest und natürlich auch realistische Ziele steckst.
Ja, ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, die Instagram und sowas sorgt ja gerade dafür, dass die Ziele, die man vermeintlich hinterher rennt, Business, sei es bissig und sei es auch privat im Fitnessbereich, gar nicht zu realisieren sind. Ja, oder vielleicht auch der Schein nach außen nicht der Schein ist, den man vielleicht innen hat. Ja,
ja, du sprichst natürlich was an. Es ist eine kleine Seuche. Es ist eine kleine Seuche, weil natürlich jeder, der sich mit dem Thema Social Media ein Stück weit auseinandersetzt, weiß natürlich, dass da Hochglanzbilder vom Fotografen bearbeitet. Mhm. Das heißt, die Leute. Ganz oft passiert es, dass mir Menschen natürlich ein Bild geben, sagen, so würde ich gerne aussehen, wo ich dann nachfrage, ob der Mensch sich bewusst ist, dass der Mensch, der da auf dem Bild zu sehen ist, nicht das ganze Jahr so aussieht, Nummer eins. Nummer zwei, vielleicht 3, 4, 5, 6, 7 Jahre dafür gebraucht hat, überhaupt so auszusehen. Weil es wird halt über das Netz vermittelt, dass die Menschen ständig so aussehen, ständiges Grinsen im Gesicht haben, ständig ihre Longdrinks in der Hand und entspannt sind und gut aussehen. Ja. Und das Leben ist alles easy und die Sonne scheint mir, was weiß ich, voraus. Ja, da muss man dann schon mal Aufklärungsarbeit betreiben und die Menschen auch wieder ein Stück weit erden. Das ist auch eine Grundvoraussetzung für eine gesunde Zusammenarbeit, dass man sich tatsächlich umsetzbare gemeinsame Ziele fixiert. Das ist in der Regel tatsächlich meine erste Arbeit bei den meisten, weil du kennst es selber, du liest natürlich Werbungen, du siehst irgendwelche Bilder in 6, 8 oder 10 Wochen vom Couch Potato zum Superhero, und das musst du natürlich, diesen Zahn musst du erstmal pädagogisch vorsichtig entfernen, um einen Zugang zu den Menschen zu bekommen.
Ja, aber finde ich gut. Weil ich glaube, nur dann ist es realistisch. In sich selbst reinzuhören, das hört sich jetzt sehr, sehr, vielleicht sehr komisch an, aber und zu wissen, wie es einem Körper gut geht, zu wissen, dass wenn du einen 5-Tages-Rhythmus hast oder einen Trainingsplan hast, dass du vielleicht, wenn an dem einen Tag es dir gar nicht so gut geht und du trotzdem trainierst, du mehr kaputt machen kannst, als du eigentlich vermeintlich aufbaust.
Ja.
Müssen eigentlich Leute auch erstmal verstehen. Und wie du sagst, ja, wenn jemand kommt, der, ich versuche immer nochmal dann auch andere Analogien für zu finden, du kannst, wenn du dir ein Auto gekauft hast, was nie für die Rennstrecke war, oder wie für die Rennstrecke gedacht war, das kannst du bis zum gewissen Grad natürlich modifizieren, aber irgendwann geht es kaputt auf der Rennstrecke und das ist das, was du nicht willst. Und bei Menschen ist es ja nochmal, ist es der eigene Körper und wie du sagst, ist das Mentale eigentlich. Und wenn du dann jemanden Burnout schießt oder was auch immer wohin schießt, dann ist erstmal für eine Weile das Thema aus.
Ja, ja, sehr, sehr spannend. Jonas, es ist so, das ist immer ein Biofeedback. Menschen haben eine sehr große Herausforderung, ihr eigenes Biofeedback zu lesen. Das heißt, dein Körper kommuniziert ja ständig. Also unser Körper kommuniziert ständig mit uns und gibt uns ständig vernünftige Signale. Jetzt haben wir aber einmal Körpersignale und dann haben wir einen Geist, einen Kopf, der ist zielorientiert, der ist fokussiert, der hat Zielvorgaben, weil jeder im Netz erzählt dir ja, dass du Ziele brauchst. Jeder im Netz sagt, du musst es in der Zeit erreichen. Und dann gibt es die ganzen Gurus, die dir natürlich mit jedem Bild in den Arsch treten, dass du das, was du gerade machst, falsch machst. Und dann rennen diese Menschen oftmals wie der Esel mit der Karotte vorne dran. Und die Karotte wird er nie kriegen, weil sie einfach einen Meter vor ihm hängt. Und dann heißt erstmal natürlich auch deine Kunden, meine Coaches, erstmal tatsächlich auch wieder dazu bringen, dass sie lernen, ihr Biofeedback zu lesen, die Körpersprache zu lesen, zu kommunizieren mit dem Körper. Wenn der Körper schreit, er ist müde, er ist ausgelaugt, dann nicht zu sagen, so, ja, aber auf meinem Trainingsplan steht drauf, ich muss heute trainieren. Nein, dann trainiere ich heute nicht, sondern ich mache eine bewusste Ruhephase, lege die Füße hoch, entspanne mich, ohne eine Verlustangst zu haben. Die muss man dann auch wieder nehmen, dass dadurch nichts passiert. Und sag, pass auf, dann trainiere halt morgen. Das heißt, du hast jetzt eine Ruhephase. Durch die Ruhephase regenerierst du und hast morgen ein erfolgreiches Training. Das Risiko ist ja ganz groß, dass wenn man den Tag trainiert, dass man erstens mal ein bescheidenes Training abliefert, was nicht befriedigend ist. Zweitens den Körper noch mehr stresst, dass du eben nicht nur einen Tag lang, sondern 2-3 Tage lang K.O. bist. Das ist die Herausforderung, Menschen dieses Gefühl wieder beizubringen. Der Urmensch hatte einen Instinkt. Den haben wir leider verloren zum großen Anteil. Wir haben es nicht mehr. Das ist im Essen so, das ist bei der Bewegung so, das ist beim Schlafen so. Der Urmensch hatte ganz typische Instinkte und wusste, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wir setzen halt momentan sehr stark unser Gehirn aus, unseren Körper zu dominieren. So, und das ist die große Herausforderung eines Coaches, genau hier den richtigen Weg für seine Coaching zu finden und ihn auf gar keinen Fall, was du vorher selber schon gesagt hast, in einen Fitness-Burnout zu treiben. Denn das passiert sehr, sehr oft, weil der Personal Trainer natürlich, das ist der Antreiber, der Sklaventreiber, der einem unbedingt in den Arsch treten muss. Das ist nicht richtig. Natürlich, zum richtigen Zeitpunkt treten, zum richtigen Zeitpunkt halten, zum richtigen Zeitpunkt Streicheleinheiten verpassen. Das ist die Herausforderung.
Das ist ein guter Punkt und ich glaube, um nochmal ein bisschen Werbung für dich zu machen, das macht ja eigentlich auch einen guten Coach aus, ab einem gewissen Grad zu sagen, hey, das ist realistisch, das ist ja genauso ein Business und das ist ja, was ich mit den Daten auch sagen will, ist, du kannst gewisse Daten erheben, da kommen wir gleich nochmal zu und dann kannst du erstmal einschätzen, wo du überhaupt hin kannst und dann kannst du das als Ziel setzen, aber du kannst nicht einfach anfangen und zu sagen, ich nehme ein Ziel von anderen Menschen, nehme das als mein Ziel und versuche mit den Kapazitäten, die ich habe, vielleicht auch, also wir sprechen jetzt die ganze Zeit über das negative Beispiel, aber wir können ja auch über das positive Beispiel sprechen. Man sieht da einen, der schafft x Ziele zu erreichen, aber vielleicht kannst du das Doppelte erreichen. Ja, vielleicht ist dein Körper einfach für mehr bestimmt und das weiß man ja eigentlich gar nicht. Und das muss man, glaube ich, auch ein bisschen rausfinden für sich. Hast du eine Idee, wie man vielleicht auch selber messen kann, wo es einem gut tut. Wir hatten, glaube ich, ganz vorhin kurz gesprochen, ich nutze Whoop. Whoop zeigt mir, obwohl ich davon ausging, dass ich eigentlich schon meinen Körper gut kenne, welches Regenerationslevel ich habe, wie viel ich geschlafen habe. Das hilft mir. Und schlafen kann sich ja eigentlich jeder vorstellen. Du weißt, du gehst um 10 Uhr ins Bett, du stehst um 6 Uhr auf, du weißt, du hast 8 Stunden geschlafen. Aber das dann morgens nochmal auf dem Handy zu sehen und zu wissen, heute habe ich 8 Stunden, gestern habe ich vielleicht nur 6 Stunden geschlafen. Einmal den Herzschlag, aber auch einmal, wenn ein Herz natürlich 60 Sekunden schlägt oder 60 Mal in einer Minute, ist es ja nicht jede Sekunde einmal, sondern die Abstände sind unterschiedlich.
Herzratenvariabilität.
Danke.
Richtig. Das ist ein wichtiger Rückschluss. Das, was du jetzt angesprochen hast, ist tatsächlich einer der wichtigsten Parameter, wie es uns tatsächlich geht. Und die Herzratenvariabilität, die zeigt nicht den Zustand des Körpers, sondern, ihr seht es jetzt, aber guck mal, ich habe da was, die zeigt den Zustand unseres Gehirns. Die zeigen den Zustand unseres Gehirns, weil das Gehirn hat eine direkte Verbindung zum Herz und die Herzratenvariabilität ist ein eindeutiger Rückschluss darauf, bin ich ausgeglichen, bin ich ausgeruht, bin ich leistungsfähig oder stehe ich unter Stress? Denn der Stress ist ja nicht ein körperliches Symptom, sondern es wird über das Gehirn gesteuert. Und das, was du nutzt, kann man nutzen. Ich habe den Oura-Ring, der natürlich auch ähnliche Parameter auswirft. Das ist ja vom Grunde genommen, machen die jetzt alles Gleiche. Ist auch gut so, muss halt eine gute Qualität sein. Was aber ganz einfach geht, super einfach geht, ist für Menschen, die jetzt so eine Technik nicht nutzen wollen oder nicht wollen, sollen, auch was auch immer, ich sage, nee, möchte ich nicht, gibt es eine Alternative? Ja. Das ist die Alternative, einmal morgens, jeden Morgen unmittelbar, nach dem Aufwachen sich aufzusetzen auf den Bettrand und dann den Ruhepuls zu messen. Welchen Puls habe ich? Und das machen wir 10 Tage lang. Und dann rechnest du den Mittelwert raus. Dann hast du einen Mittelwert zum Beispiel von 68 Schlägen. So, und jetzt gehst du her und misst jeden Morgen auf einmal, hast du morgens was 68, 69, 67, 70, alles gut, auf einmal hast du morgens 75. Nächsten Morgen hast du nochmal 75. Dann weißt du, okay, irgendwas stimmt im Körper jetzt, also entweder es sind Heilungsprozesse da, Entzündungsprozesse da, oder es ist ein Infekt im Anmarsch, sodass das Immunsystem verstärkt arbeiten muss und das kostet uns Energie und dadurch muss das Herz natürlich auch mehr schlagen. Oder wir sind halt unter Stress, das heißt, dass wir gerade emotionalen Stress haben zum Beispiel. Das sind alles die Parameter, die man dann relativ einfach über diesen Anteil messen kann. Über den Durchschnitt der Herzfrequenz morgens unmittelbar nach dem Aufstehen. Was noch eine Möglichkeit ist, man hat ja heute relativ einfach eine Körpertemperatur übers Ohr gemessen. Auch da 10 Tage messen, dann hast du 10 Tage, das ist ein Durchschnittswert. Und wenn auf einmal die Körpertemperatur um 0,3 bis 0,4 Grad steigt, also über den Durchschnitt, dann weißt du, okay, es kann sein, dass jetzt gerade ein Infekt im Körper ist, dass ein Heilungsprozess im Körper ist, Entzündungsprozess im Körper ist oder dass ich einfach auch den Körper überlastet habe. Und das sind die einfachsten Parameter, weil du siehst ja, letztendlich macht so eine Uhr einen Ring. Da macht es halt noch etwas genauer, aber auch diese Parameter sind genau da drin. Und das ist die einfachste Variante, seine Leistungsfähigkeit zu bestimmen. Aber jetzt kommt ein ganz großes Aber, und das heißt aufmerksam zuhören, vor allem für die, die relativ schnell dazu neigen, wenn es nur ein bisschen zwickt, oh, jetzt muss ich nichts machen, jetzt bin ich raus, jetzt bin ich komplett raus, weil es gibt einen Unterschied, ob der Körper erschöpft ist oder ob ich im Moment einfach faul bin. Ob mein innerer Schweinehund einfach im Moment wieder wesentlich stärker ist wie ich. Und das gibt's auch. Du wirst selten Menschen finden, wo sie so einen Mittelweg haben, sondern entweder sind sie sehr dominant, sage ich mir scheißegal, was mein Körper will, der macht das, was ich zu ihm sage, weil der steht auf dem Blatt Papier. Oder du findest jemanden, die sofort sich auf den Rücken legen und sagen, okay, alles klar, ich weiß Bescheid, ich darf nichts machen. Es ist nicht so einfach zu lernen, das Biofeedback gut zu bewerten. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Vor allem, wir brauchen dafür ein sogenanntes Urvertrauen. Und dieses Urvertrauen, das ist uns leider verloren gegangen. Das ist uns leider verloren gegangen. Viele Menschen haben das nicht mehr. Weil dann geht's los. Okay, jetzt habe ich aber 0,1 Grad mehr. Darf ich jetzt wirklich trainieren gehen? Oh, jetzt zwickt mich da hinten am Rücken, hat mich gezwickt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, darf ich wirklich trainieren gehen? Es ist echt nicht so einfach.
Es ist eine gewisse Varianz, muss, glaube ich, drin sein, ne? Wie du sagst. Ja. Also man muss den Wert erheben können, man muss den Wert verstehen können und dann zu sagen, okay, ist es jetzt wirklich, also wenn jetzt 50% bei mir steht, Recovery Rate dann drin, ist es jetzt, was soll ich trainieren oder soll ich lieber warten, bis es bei 100 ist? Und dann sind wir ehrlich, 100 werden wir höchstwahrscheinlich nicht erreichen. Und du sagst richtig, Hirn spielt ja auch mit einer Rolle, dann schaffst du vielleicht auch dadurch, dass du dir immer wieder selbst sagst, die Rate auch weiter unten zu halten und konstant die schlechte Rate zu haben. Und schade, Andreas, dann brauche ich gar nicht mehr trainieren.
Ja, siehst du ja, das ist echt eine Herausforderung. Umso mehr technische Mittel wir haben, umso mehr, das ist immer das Risiko, umso mehr technische Mittel wir haben, umso weniger Vertrauen haben wir uns gegenüber uns selber. wenn wir uns dann nur noch auf die Technik verlassen, das ist echt ein Risikofaktor. Da wird den Menschen auch ein bisschen ihre eigene Kompetenz genommen, selbst auch mal zu beurteilen. Weil was ich schon erlebt habe, es ist jetzt ein Spruch, den kenne ich noch von früher, der dümmste Bauer erntet manchmal die größten Kartoffeln. Das ist der, wo am wenigsten drüber nachdenkt. Weil umso mehr Futter wir kriegen, um irgendwas nachzudenken, umso mehr Gedanken finden wir, warum wir das jetzt gerade nicht machen sollten, anstatt zu sagen, einmal reinhören, geht mir es gut, fühle mich wohl, ich fange mal an, die mich zu bewegen, ey, es geht mir gut, ich mache weiter. Es ist, wie gesagt, ich tue mir da ganz schwer, so eine pauschale Aussage rauszuhauen. Ich gehe auch ganz oft den Weg, dass ich bei meinen Coaches am Anfang das Biofeedback bestimme. Über, wenn die natürlich einen direkten Kontakt haben zu mir, also einen ganz nahen Kontakt, je nach von Modell, was die bei mir gebucht haben, dann ist schon so, dass ich denen manchmal ins Gewissen reden muss und sagen, hey, du machst jetzt mal 2 Tage Pause. Das wollen die selber nicht verstehen, ja, weil sie gerade in der Einstiegsphase, in den ersten 6, 8 Wochen ist der Motivationspegel extrem hoch. Und wie kann der mich jetzt als Personal Trainer auch noch auffordern, dass ich nichts mache? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das sehe ich dann tatsächlich auf Distanz. Entweder sie haben den Aurora-Ring und ich sehe die Herzratenvariabilität inklusive der Körpertemperatur, oder die machen eine Meditation, die ich empfehle, und es ist auch eine Herzratenmeditation, wo man die Atem mit einsetzt, dann sehe ich das Feedback, wo sind die gerade in ihrer sogenannten Herzkohärenz, Herzentspannung. Und anhand von diesen Parametern, weil ich ja nicht direkt vor Ort bin, kann ich dann sagen, hey, sorry, deine Körpertemperatur ist seit 3 Tagen um 0,3 Grad höher. Du hast in der Nacht schlechte Tiefschlafphasen gehabt und deine Herzratenvariabilität-Auswertung schaut nach Stress aus. Und bitte gönne deinem Körper eine bewusste Pausenzeit. Und eine Pausenzeit, die bitte von deinem Gehirn als sehr wertvoll bewertet wird, sodass du danach wieder mit hoher Intensität trainieren kannst. Und wenn das funktioniert, dass der Coach versteht, diese Pausen und diese 2 Tage Pause, die sorgen dafür, dass ich letztendlich ein besseres Ergebnis bekomme, körperlich und geistig. Wenn das funktioniert, dann ist meine Arbeit die richtige gewesen.
Ja, sehr, 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 sehr spannend, ja. Glaubst du, dass es manchmal, also wir sagen ja jetzt gerade viel, mach keinen Sport, wenn du Stress hast oder einen Infekt, verstehe ich. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich, wenn ich Stress habe, Sport mache, dass dann sozusagen das proaktiv ist, also besser ist. Ich weiß, okay, heute war 13 Stunden Arbeitstag, jetzt gehe ich eine Stunde aufs Fahrrad und drehe erstmal richtig krass Watt. Danach bin ich zwar richtig komplett kaputt, aber am nächsten Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich, totaler Reset.
Absolut richtig, das ist ganz einfach. Und zwar, wenn man, da müssen wir jetzt in die Biochemie gehen. Und zwar, die Biochemie bedeutet Folgendes, wir haben eine Nebennierenrinde. Diese Nebennierenrinde reagiert auf Stresszustände. So, jetzt gehen wir mal in die Urzeit. Wir gehen zu Urzeitmenschen. Urzeitmensch, da kam schlendern durch den Wald, kam eine Lichtung und auf einmal brüllt in der Entfernung von 2 Kilometer ein Säbelzahntiger. Der Mensch ist natürlich hochaufmerksam. Die Nebennierenrinde reagiert sofort und produziert sofort Adrenalin, Noradrenalin. So, dann sieht er den Säbelzahntiger vorne, 500 Meter Entfernung, ihn angucken, was macht er? Er rennt los, flitzt auf den Baum hoch, setzt sich auf 20 Meter oben hin und der Säbelzahntiger läuft unten rum, dem wird es langweilig, der geht wieder. Okay, Adrenalin, Noradrenalin ist nach oben, er flüchtet, geht auf den Baum hoch und danach, wenn der Säbelzahntiger ihn nicht erwischt hat, senkt sich das langsam wieder ab. Also hatte der Urzeitmensch das im Durchschnitt so alle 2, 3 Tage einmal eine brenzliche Situation. So, jetzt gehen wir zu Menschen. So, jetzt gehen wir zu jemandem, der im Business arbeitet. So, der hat einen Säbelzahntiger am Telefon. Der hat einen Säbelzahntiger als Mitarbeiter. Der hat einen Säbelzahntiger im Finanzamt. Der hat einen Säbelzahntiger bei der Bank, die ihn ständig anblären. So, jetzt hat er natürlich ständig einen hohen Noradrenalin und Adrenalinspiegel. Adrenalin ist für die körperliche Aktivierung, schneller laufen, höher springen, Fight and Flight Modus. Und das Noradrenalin ist für die Sinnesorgane. Das heißt, der Körper ist die ganze Zeit unter Hochspannung, teilweise sogar innerlich gesehen von der Muskelspannung, allem drum und dran, in dem Modus, es geht nur noch ums Überleben. Und jetzt, was machst du, wenn du dich aufs Fahrrad setzt? Du hast einen Fluchtmodus, Fight or Flight. Also bist du im Fluchtmodus. Wenn du Hanteln bewegst, dann kämpfst du gerade mit deinem Säbelzahntiger. Und das sorgt dafür, dass die Hormone wieder absinken. Das heißt, du baust dein Adrenalin, Noradrenalin ab und dann steigt dein Dopamin oder dein Serotoninspiegel, hat eine Chance hochzukommen. Und das ist dieser Entspannungseffekt. Und genau deswegen ist es für jeden, egal ob er Männlein oder Weiblein ist, bei Männern sogar noch mehr vom Persönlichkeitsprofil wie bei Frauen, dass Menschen sich mit Bewegung beschäftigen, und zwar mit intensiver Bewegung. Das kann ein strammer Spaziergang sein, das kann auf dem Ergometer sein, Crosstrainer, Laufbahn, Crossfit, Studio, auf den Ball draufhauen, in der Gruppe, im Kreis rumrennen, sich gegenseitig mit Bälle bewerfen. Das ist ein ganz natürlicher Instinkt und der ist super wichtig. Das sorgt dafür, dass Menschen ihr seelisches Gleichgewicht einmal wieder ausbalancieren und noch viel wichtiger, auch unsere Organe wieder ausbalancieren. Denn wenn wir ständig einen hohen Adrenalinspiegel, Cortisolspiegel haben, ist unser Körper, alle Organe, der Blutdruck, alles ist unter Stress und das ständig. Und das führt dazu, dass es natürlich immer mehr Menschen gibt mit Bluthochdruck, mit psychologischen Erkrankungen. Also ganz klar, das, was du gerade gesagt hast, ist die beste Pille, die es gibt. Die hat keine Nebenwirkungen. Die kostet nicht mal. Man braucht nicht mal ein Rezept dafür. Man kann sie selbstständig nutzen.
Aber du sagst was ganz, ganz Spannendes, weil ich glaube, und das ist ein super Punkt, den du gerade gesagt hast und deswegen auch noch mal definitiv Werbung für dich und deine Programme. Wenn du dabei hilfst, und das ist das, was du ja einmal machst und was dann reicht, dem Menschen zu verstehen, wie sein Körper tickt, auf was man achten muss, welche Daten man erheben, verarbeiten und verstehen muss, auf die man Sachen entscheiden kann, dann hast du es geschafft, dich weiterzuentwickeln. Wenn du das nicht machst und einfach nur jeden Tag ins Fitness gehst, weil du coole Fitnessbilder siehst im Instagram oder wo auch immer, oder es dir gesagt wurde, du sollst Sport machen, dann macht es keinen Sinn.
Ja. Das, was du gerade gesagt hast, das ist das Wichtigste überhaupt. Da lege ich auch immer sehr, sehr viel Wert drauf. Ich habe jetzt auch am Wochenende wieder, am Samstag habe ich ein Online-Bootcamp. Da geht es auch genau um dieses Hintergrundwissen. Denn viele Menschen kriegen einfach irgendwas hingeballert, mach jetzt halt mal. Aber solange sie den Sinn nicht verstanden haben, warum man es überhaupt machen soll, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es langfristig umsetzen werden, super gering. Deswegen ist es wichtig, erstmal überhaupt mich selbst zu verstehen, die körpereigenen Mechanismen zu verstehen. Auch ganz einfach runtergerechnet, diese Biochemie, und die erkläre ich immer in ganz simplen, einfachen Beispielen. So wie jetzt gerade mit dem Säbelzahntiger, weil ich war auch Fortbildungsseminare. Und da habe ich immer gedacht, hey, ich verstehe gar nicht, was der von mir will. Was erzählt er da vorne? Der erzählt irgendwas, weil er schon 25 Jahre studiert hat, wo ich überhaupt nicht verstehe. Dann habe ich gesagt, wenn ich Wissen weiter vermittle, dann vermittle ich so weiter, dass es ein 10-Jähriger versteht. Und dann bleibt es hängen. Und das ist manchmal für manchen Menschen sind genau solche Erklärungen, so ein Aha-Effekt. Ah, okay, deswegen ist es so. Deswegen mache ich es also. Oder wenn Menschen zum Beispiel Belohnungsesser sind und sich ständig Schokolade reinschieben, den erklären, ja, warum ist das denn überhaupt so? Was ist der Hintergrund? Warum machst du das so? Warum hast du so ein Belohnungsverhalten? Naja, weil du als Kind immer mit Schokolade belohnt wurdest. Und dann haben sie das erste Mal verstanden, okay, jetzt weiß ich, warum das überhaupt so ist. Und dann ist für mich immer die Tür offen für den nächsten Step.
Ja, ja. Du siehst, mein Kopf rattert, weil ich finde die Analogien cool. Ich arbeite auch mit Analogien, weil ohne, wie du sagst, man kann, es gibt immer... Ich bin davon überzeugt, dass Menschen, die keine Analogien finden oder die Sachen nicht simpel einem 10-Jährigen oder der Oma erklären können, haben das Thema nicht verstanden und wirfen mit Fachbegriffen einfach um sich, um zu gewährleisten, dass der andere nicht versteht, um was es geht, damit man selber nicht die Angst haben muss, dass man jetzt Fragen gestellt bekommt, die man vielleicht gar nicht beantworten kann.
Ja. Da liegst du bei 100% richtig. Das ist genau das, warum es einfach viele Spezialisten geben, wenn du da so extrem in der Fremdsprache sprichst, dann nickt sowieso jeder ab, weil er nicht doof dastehen will, weil er es nicht verstanden hat, nickt jeder ab, du fühlst dich gut, weil keiner meckert, keiner hinterfragt. Ja. Aber das ist, dann hast du als Coach deinen Job nicht verstanden. Es geht darum, dass du den Menschen das so erklärst, dass sie herausgehen und es verstanden haben, was du da verkaufst. Wenn du das nicht hinkriegst, dann hast du meines Erachtens nach alles falsch gemacht, dann habe ich nichts davon gehabt, weil ich möchte, dass die Menschen umsetzen kommen.
Ja, genial. Ja.
Sehr gut. Es ist schön, weißt du, was schön ist gerade?
Was?
Es ist schön zu sehen, wie der Kopf rattert.
Ja, das ist das Gute oder das Schlechte als Analyst, das ist jetzt sozusagen, okay, verarbeiten, zu überlegen. Nee, also wirklich, wirklich genial. Ich glaube, was, und deswegen hatte ich ja schon gesagt, und liebe Zuhörer, ihr werdet es ja dann auch nochmal mitbekommen, was euch klar sein soll und was, glaube ich, das Wichtigste ist in meiner persönlichen Meinung, ist, Lernen hört nicht nach der Schule auf. Das heißt, muss ich kontinuierlich weiterentwickeln. Und ich glaube, dass der Körper das Wichtigste ist, was ein Mensch hat, oder die mentale Fähigkeit. Und wenn du die nicht verstehst, wenn du die nicht weiterführst, genauso wie du es mit deinem Business machst, genauso wie du es mit anderen Sachen machst, dann hast du das wichtigste und größte Zahnrad eben nicht im Griff. Und das musst du im Griff haben. Und deswegen, Andreas, ist, glaube ich, das, was du jetzt gerade alles erzählt hast, die Konstellation, mit welchen Daten kann ich mir angucken. Wir sprechen, du musst es nicht selber über Technik machen, du kannst es selber dich hinsetzen, hast du ja gesagt, nach dem Bett, einfach ein bisschen Thermometer hat wohl jeder auch vielleicht zu Hause, das messen, und dann kann man sich schon mal in sich reinfühlen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man hinkommt. Achtung, auch wichtig, das hat Andreas auch gesagt, denkt an den Schweinehund. Der Schweinehund wird oft sagen, die Temperatur ist jetzt leicht höher, die Daten sind vielleicht schlechter, aber auch da mal drüber hinaus, Attacke Vollgas, dann, wenn man weiß, man kann Vollgas geben. Und da hilft dir zum Beispiel Andreas ja auch dann.
Genau, Jonas, du hast es gerade gesagt, das ist, bitte, alle Zuhörer, wenn ihr jetzt zuhört und denkt, okay, jetzt weiß ich, wie es funktioniert und jetzt habe ich den goldenen Schlüssel. Ihr werdet immer wieder ähnliche Fehler machen und das dürfen wir auch machen, solange wir die Fehler erkennen. Auch ich mache Fehler. Selbst als Coach, ich habe gerade gestern meinen Stundencall gehabt mit meinem Body-Mind-Bootcamp dann. Da habe ich dann auch gesagt, Freunde, ihr glaubt nicht, dass ich auf dem Thron sitze und keine Fehler mache. Ich mache die Fehler. Und die Fehler, die ich mache, die lasse ich euch nicht machen. Die erkläre ich euch auch. Selbst nach über 30 Jahren Coach-Tätigkeit mache ich heute noch immer noch Fehler, weil ich genauso zu dieser männlichen Spezies gehöre, die denken, ja, ich kann das größte Feuer machen und mein Körper macht das, was ich zu ihm sage. Und dann passieren manchmal mir heute noch Dinge, wo ich dann im Nachhinein denke, mein Gott, du weißt alles und trotzdem trittst du wieder ins Fettnäpfchen rein und nicht nur mit einem Fuß und du stellst dich gleich bis zur Hüfte rein. Wir dürfen Fehler machen. Wir werden auch mit großer Wahrscheinlichkeit deswegen nicht gleich tot umfallen. Das Wichtigste ist, diesen Mittelweg zu finden. Du hast gerade gesagt, der innere Schweinehund ist ja ein Urinstinkt. Das heißt, kennst du die Definition vom inneren Schweinehund? Ist auch noch wichtig zu wissen, wie der definiert wird.
Nee, ich höre gespannt zu.
Gut, pass auf. Und zwar, man definiert den inneren Schweinehund wissenschaftlich folgendermaßen. Wir stellen uns vor, der Urzeitmensch sitzt im Wald auf dem Boden, hat natürlich Hunger, wie immer, weil es eben keinen Kühlschrank gibt und keinen Koop und keinen Edeka. So, und dann rennt an ihm vorbei ein Hase, ein ziemlich dürrer Hase. So, und jetzt ist der Urzeitmensch überlegen, wenn ich jetzt aufstehe und diesem Hasen nachrenne, der sowieso in der Regel ein bisschen schneller ist wie ich, dann ist die Frage, wie hoch ist mein energetischer Aufwand? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn kriege? Okay, der ist zu dürr. Der Wahrscheinlichkeit ist viel zu gering, weil er viel zu schnell ist. Also bleibe ich sitzen und warte auf die Wildsau oder aufs Mammut. Da ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass der Aufwand, den ich betreibe, auch belohnt wird. Und so ist der Mensch ein krasses Energiesparmodell. Das heißt, alles, was wir tun, läuft immer nach einer gewissen Zeit über einen Energiesparrechner und jetzt immer überlegen, wie könnte ich Energie sparen? Und das ist die wissenschaftliche Definition von unserem inneren Schweinehund.
Ja, ich glaube auch eine coole Analogie. Jetzt haben wir, glaube ich weiß gar nicht, wie viel Zeit. Ich sehe keine Ahnung. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut durchgekommen. Ich finde immer, dass an einem gewissen Punkt einfach mal ein Punkt gemacht werden, muss, aber im Sinne von jetzt reicht's mal, weil ich glaube, Andreas, du hast unglaublich viel Wissen mit reingepackt. Liebe Zuhörer, wenn ihr Bock habt, da mehr rauszufinden, den lieben Andreas verlinke ich gerne in den Shownotes. Ich glaube, es ist spannend. Von mir nochmal die Ansage, und ich kriege kein Geld für die Werbung, sondern einfach nur, denkt an euch selber. Ich glaube, man muss sich selber ab einem gewissen Grad selbst optimieren. Natürlich nicht zu optimieren oder überoptimieren, aber man muss verstehen, wie man selber tickt. Und man muss auch an einem gewissen Punkt sagen, hier bei uns sagt man, glaube ich, lass die Kirche im Dorf, dass man nicht drüber hinausschießt. Aber man sollte auch seinen Körper nicht in der Wohlfühlzone lassen und gar nichts machen, weil auch dann entsteht Rost und den kriegst du dann eher wieder schwer weg.
Absolut, Jonas, ich habe noch abschließend auch noch einen kleinen, wie soll man sagen, einen Gedankenanstoß. was jeder mitnehmen Gerne. Kann. Und zwar, wir dürfen nie vergessen, wir haben einen von Natur aus in der Regel, wenn genetisch alles gut ist, ein hervorragend funktionierendes System an Mensch. Das ist unglaublich, was ein Mensch alles kann, gegen was er alles immun ist, was wir alles ertragen können. Und wir dürfen nie vergessen, dass wir nur einen haben. Wir können irgendwann nicht sagen, okay, der ist halt verschlissen. Jetzt gehe ich in den Schrank, hole den nächsten raus. Das wird nicht funktionieren. Also bitte, pflegt das wertvollste Instrument, was ihr habt, das seid ihr selbst.
Danke. Mehr kann ich nicht dazu sagen.
Dankeschön, Jonas.